Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Im Josef-Musical gibt es von Jürgen Werth folgenden Text geschrieben: Leben ohne Schatten ist Leben ohne Sonne. Wer nie im Dunkeln saß, beachtet kaum das Licht. Leben ohne Tränen ist Leben ohne Lachen. Wer nie verzweifelt war, bemerkt das Glück oft nicht. Leben ohne Täler ist Leben ohne Täler ist Leben ohne Berge. Wer nie ganz unten war, schaut gleichgültig ins Tal. Leben ohne Zweifel ist Leben ohne Glauben. Wer niemals sucht und fragt, dessen Antworten sind schal. Ich muss noch mal ganz kurz an meinen Laptop gehen. Hier funktioniert was nicht. Das ist zwar ein sehr schönes Bild, aber das wollte ich nicht. Ja. Ich wollte euch auch keinen blauen Himmel zeigen. Ich verstehe die Welt nicht. Entschuldigung, aber jetzt bin ich zufrieden. Wie das manchmal ist, das klappt, wenn man es probiert, und wenn es drauf ankommt, funktioniert es nicht. Jürgen Werth hat in diesem Liedtext, den er geschrieben hat, gut beobachtet. Da sind die dunklen Schatten auf unserem Lebensweg. Da sind verzweifelte Tränen, die oft keiner sieht. Tiefe Täler, durch die wir uns hindurchquälen. Und dann ist nagender Zweifel in unserem Herzen. Und diese Situationen und viele mehr können für einen Christen zur Anfechtung werden. Sie können Zweifel an Gottes Liebe und Güte hervorrufen. Und deshalb fragen wir einmal nach dem Verhältnis von Glaube und Zweifel. Manchmal liegt wirklich nur das kleine Bindewort und dazwischen. So dicht beieinander kann das sein. Glaube, so froh und gewiss, ich könnte die ganze Welt umarmen. So stark fühle ich mich in meinem Glauben. Und dann verzweifelt und verzagt. Manchmal liegt das so dicht beieinander. Seht, Gott gegenüber gibt es drei Haltungen, so möchte ich es mal bezeichnen. Der Gläubige vertraut Gott, seinem Wort und seinen Verheißungen. Der sagt, so steht es geschrieben, so nehme ich es und darauf verlasse ich mich. Das Vertrauen, der Glaube. Dann gibt es das Misstrauen, den Unglauben. Der Ungläubige misstraut Gott und seinem Wort. Er traut Gott nicht ganz so über den Weg, ob das wirklich so ist, wie wir es in der Bibel lesen. Er setzt vielleicht eher auf seinen Verstand, auf seine eigene Kraft, auf Geld, Gut, Macht und Ehre oder worauf man sich noch verlassen kann. Aber nicht auf Gott. Das ist ihm zu unsicher. Und dann denke ich, gibt es auch manchmal Menschen, die wissen noch nicht richtig, was sie wollen. Das sind diese Zweifler, die hin und her schwanken zwischen Unglaube und Glaube. Er kann noch nicht glauben. Und liebe Gemeinde, da gibt es manch einen, der an so einer Schwelle steht, noch nicht glauben können. Nahe dran, aber noch nicht. Und wisst ihr, dann gibt es auch manchmal die, die nicht mehr glauben können. Die aus irgendwelchen Gründen ihren Glauben verloren haben. Und dieser Schwebezustand zwischen Glaube und Unglaube, dieses Zweifeln, kann im Grunde nur durch eine Entscheidung aufgehoben werden. Indem ich irgendwann klar sage, ich möchte Gott vertrauen, ich möchte den Weg des Glaubens gehen. Oder ich kann mich auch anders entscheiden. Ich kann auch sagen, nein, Für mich ist Glaube nichts mehr, kommt nicht in Frage. Und dann entscheide ich mich natürlich für den Unglauben. Aber irgendwann wird eine solche Entscheidung fällig sein. Möge es durchaus diese drei Zustände geben, Unglaube, Zweifel oder Glaube, aber an irgendeiner Stelle reicht das nicht mehr. Und dann muss ich mich entscheiden. Ich frage einmal weiter, woher kommen die Zweifel? Woran entzünden sich die Zweifel? Der Zweifel entzündet sich an der Wahrheitsfrage. Zu allen Zeiten hat der Mensch unter Zweifelsfragen seines Verstandes gelitten. Es ist ja die uralte Teufelsfrage, ja, sollte Gott gesagt haben. Meint ihr wirklich, dass Gott es so gemeint hat? Diese Frage, die aus dem Paradies die Menschheit begleitet hat, bis heute. Ist es wahr, was die Bibel bezeugt? Wir hatten am Donnerstag mit dem Beginn der Bibelabende ja dieses Thema. Die Bibel, kann man daran noch glauben? Für mich hängt daran alles. Also ich brauche gar nicht weiterzumachen, wenn ich mich nicht mehr auf die Bibel verlassen kann. Dann muss ich auch nicht weiter diskutieren mit Glaube und Christsein und all den Dingen. Entweder Gottes Wort ist wahr, bis in jedes Wort hinein. Oder ich tue einfach manches ab. Nur, was will ich dann wegtun und was lasse ich noch gelten? Da muss ich an Johannes den Täufer denken. In seiner schweren Kerkerhaft, von Zweifeln geplagt, von der Wahrheitsfrage umgetrieben. Muss man sich mal vorstellen, Johannes der Täufer, als dieser Vorläufer des Messias, das muss doch so ein Kerl gewesen sein, der hat doch nichts umgehauen. Und dann sitzt er im Kerker, eine völlig andere Lebenssituation als in der Freiheit. Und dann bricht diese Frage auf, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir eines anderen warten? Stimmt es, Jesus, dass du der Messias bist? Und wenn ja, warum unternimmst du bitteschön nichts zu meiner Rettung? Warum sitze ich dann hier im Kerker? Warum? Johannes der Täufer sucht und braucht Klarheit. Der Zweifel entzündet sich an der Wahrheitsfrage. Ist das wahr? Das Zweite, der Zweifel entzündet sich an der Frage nach Gottes Gerechtigkeit. Auch das ist ein uraltes Problem der Menschheit. Wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott das zulassen? Und dann wird rauf und runter diskutiert, was das denn nur für ein Gott wäre, wenn es Krieg in dieser Welt gibt, wenn es so ungerecht zugeht. Übrigens ist das heute nicht anders als vor Tausenden von Jahren. Das ganze Buch Hiob handelt von dieser Thematik. Wie kann Gott gerecht sein? Da verliert Hiob an einem Tag 7 Söhne, 3 Töchter, alles Vermögen, alles Hab und Gut. Und dann steht dieser Mann da und betet, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und dann geht es ans Eingemachte. Als er aber selbst dann aussätzig wurde, seine Frau ihn verspottet, da bricht dieser Mann verzweifelt zusammen und ringt kapitellang im Hiob-Buch mit Gott und sagt, das kann doch nicht sein, ich bin so gerecht, ich bin so gut. Gott, wie kannst du mir das antun? Und dann kommen auch die netten Freunde und wollen ihm sagen, Hiob, na, überleg nochmal, irgendwo hast du Dreck am Stecken, sonst wird es dir nicht so schlecht gehen. Und Hiob sucht verzweifelt nach einer Antwort. Das kann es geben. Wir können irre werden an Gottes Gerechtigkeit. Und ich denke, hier muss man auch sehr barmherzig miteinander umgehen. Wo es das gibt, dass Menschen solche Zweifel haben, sie dürfen ausgesprochen werden. Auch die Frage nach Gottes Gerechtigkeit. Es ist ja schön, dass dann dieser verzweifelte Hiob ganz am Ende diesen rettenden Durchblick durch den Glauben wieder erfährt. Aber das muss Gott ihm deutlich machen, nicht seine Freunde. Sondern da muss Gott selber eingreifen und sagen, Hiob, was willst du denn eigentlich? Ich bin auf deiner Seite. Du hast dich nur selber falsch eingeschätzt. Und dann kommt Hiobs Leben wieder ins Lot. Auch der Glaubende, der Fromme, kann durch große Anfechtung und Verzweiflung geraten. Mich fasziniert immer wieder der Psalm 73, ich hatte es in diesen Tagen schon mal erwähnt, dieser Asaf, der sich das Leben der Skrupellosen anschaut, der Gottlosen, und sagt, Mensch, wenn ich mir das so anschaue, wie es denen geht, warum mühe ich mich denn mit dem Glauben? Ich will Gott alles richtig machen, ich will mich nach den Geboten halten und am Ende bin ich der Dumme. Und da sagt dieser Asaf das Wort, beinahe, fast wäre ich gestrauchelt, meine Füße wären fast ausgeglitten, weil er sich so mit den Gottlosen verglichen hat. Asaf, der Beter dieses Psalmes, war regelrecht deprimiert über das Wohlergehen der Gottlosen. Und er wird geplagt, das geht frühmorgens schon los. So etwa schreibt er es. Und da fragt er, sind etwa die Gerechten die Dummen? Sind die Dummen, die sich auf Gott verlassen? Der Zweifel entzündet sich an Gottes Gerechtigkeit. Und das Dritte, der Zweifel entzündet sich sehr oft auch am Ungehorsam. Das wird im Alten Testament, in der Geschichte des Volkes Israels immer wieder deutlich, dass Gott sagt, ja, eure Sünden, eure Schuld, euer Ungehorsam, das ist die Ursache, warum ich mich von euch immer wieder mal zurückziehe und warum ihr auch manche Gerichte in eurer Volksgeschichte erleben musstet. Eure Sünden trennen euch von mir, eure Verschuldungen. So kann man es in Jesaja nachlesen. Der Ungehorsam kann also den bereits geschenkten Glauben wieder zerstören. Der Ungehorsam kann die Freude am Bibellesen und am Gebet ersticken. Das kriegt der Ungehorsam zustande. Der Ungehorsam in unserem Leben, wo wir genau wissen, ich müsste eigentlich jetzt das tun, weil es mir die Schrift, die Bibel so sagt, und ich tue es nicht, dann wird mein Herz verdunkelt. Nicht nur das, es könnte auch verhärtet werden. Und mit einem harten Herzen, nicht nur medizinisch, auch geistlich, lässt sich nicht gut leben, weil ich dann auch schnell hart werde gegenüber anderen. Und ein hartes Herz wird schnell zur Brutstätte des Zweifels. Und der Zweifel wurzelt also sehr oft im Ungehorsam. Wenn wir über Zweifel reden, denke ich, müssen wir auch über diese stärkste Form des Zweifels reden. Und die stärkste Form des Zweifels ist für mich die Anfechtung. Und ich bin davon überzeugt, dass keiner hier in diesem Kirchenraum sitzt, in dieser Kirche, der noch nie in seinem Christenleben Anfechtung hatte, oder? Würde mich sehr wundern. Ein Christenleben ohne Anfechtung, gibt's das? Denn Glaube, meine ich, ist immer angefochtener Glaube. Martin Luther hat es gesagt, ein Jeglicher, der ein rechtschaffener Christ sein will, der gedenke, dass er Christum ohne Anfechtung nicht lernen kann. Nach dem Zeugnis und der Erfahrung aller Frommen ist die größte Anfechtung, keine Anfechtung zu haben. Wie der Goldschmied die Hitze benötigt, um sauberes Edelmetall herzustellen, so gebraucht Gott auch die Anfechtung in deinem und meinem Leben, damit unser Glaube von fremden Bestandteilen gereinigt wird, damit unser Glaube rein wird. Deshalb gibt es Anfechtung. Wir werden sie uns nicht suchen. Aber Gott wird manches an Anfechtung auch in unserem Leben zulassen. Und in diesem Sinne ist wohl auch das Wort aus Jakobus 1 zu verstehen. Meine lieben Brüder, die Schwestern sind mit eingeschlossen, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Das ist schon ein Ding. Freut euch, wenn ihr in Anfechtung fallt. Warum? Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Anfechtung gehört auch zur göttlichen Pädagogik, damit er uns erziehen kann, damit er uns immer mehr an sich binden kann. Der Mensch wird sich die Anfechtung nicht suchen, aber er wird in sie hineingeführt. Wenn man die Bibel liest und an Matthäus 4 gerät, Jesus beginnt öffentlich wirksam zu werden. Und dort wird das öffentliche Wirken Jesu nicht eingeläutet mit einer großen Demonstration, mit großem Halleluja. Wisst ihr, wohin Jesus zuerst geführt wird? In die Wüste. Da gibt es keine große Demonstration durch Jerusalem mit Fahnenschwenken, hier ist unser Messias. Sondern da wird Jesus von Gottes Geist in die Wüste geführt. Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht wurde. Liebe Brüder und Schwestern, Versuchung ist nicht nur Verführung, sondern auch Führung. Ja, es kann sein, dass Gott mir solche Wege zumutet. Das können auch Leidenszeiten sein, Krankheiten. Und manchmal kann mir auch mein lieber Mitchrist, mein lieber Bruder und meine liebe Glaubensschwester zur Anfechtung werden. Auch das möchte ich nicht ausschließen. Professor Martin Fischer hat einmal das Wort gesagt, diesen nachdenkenswerten Satz: Man kann sich Anfechtung nicht wünschen, denn sie setzt arg zu. Man kann sich aber auch nicht wünschen, ohne Anfechtung zu sein. Und ich sage noch einmal, das ist die göttliche Pädagogik, uns diese Dinge, diese Situationen zuzumuten, damit wir noch abhängiger von ihm werden. Kierkegaard hat es so dann gesagt: Des Menschen höchste Vollkommenheit ist, dass er Gott bedürftig ist. Und diese Bedürftigkeit, dass ich Gott brauche, das wird mir doch besonders in den notvollen Zeiten meines Lebens deutlich. Eben wo ich in Anfechtung gerate, wo ich nicht mehr so sicher bin meines Glaubens, da werde ich mich nach Gott ausstrecken und fragen, Herr, schenk du mir wieder die Gewissheit meines Glaubens. Also Anfechtung und Zweifel entstehen aus den notvollen, problematischen Erfahrungen unseres Lebens. Manchmal auch da, wo eine Gottesverheißung gegen die momentane, gegenwärtige Erfahrung steht. Und diese Spannung zwischen dem, was der Christ ist, Mensch, und wir wissen auch, Christen bleiben lebenslang Sünder. Also diese Spannung zwischen dem, was der Christ ist, Mensch, und dem, was er eigentlich sein soll, Gottes Kind, das hält ein ganzes Leben an. Man könnte es auch wieder mit Luthers Worten sagen, Sünder und Gerechter zugleich. Und liebe Brüder und Schwestern, das nicht 50-50, 50-50. Ah, 50% bin ich ja ganz gut. Und dann sind auch 50%, die hängen mir an und vielleicht kann ich das auch noch anders prozentual verteilen. Nein, ich bin 100% gerecht und ich bin 100% noch Sünder. Und diese Spannung muss ich aushalten. Der Zweifel entzündet sich eben an diesem noch Sündersein. Da habe ich nicht alles im Griff, da kriege ich nicht alles hin, da kann ich noch so fromm tun, wie ich will. Da sind die dunklen Ecken wohl in einem jeden Menschenherzen, wo jeder genau weiß, hier sind noch Dinge, manchmal sind es wirklich diese sogenannten Leichen im Keller. Da ist Versagen, Schuld und Sünde, da merken wir, wie wir im Glauben scheitern. Und dann auch hier nochmal ein Lutherwort, denn obgleich das Fühlen der Sünde noch in uns bleibt, so geschieht es doch allein darum, dass es uns zum Glauben treiben soll und den Glauben stark machen, dass wir wieder alles fühlen, das Wort aufnehmen und danach das Herz und Gewissen immerzu auf Christum knüpfen. Mir ist es auch in meinem Leben so deutlich geworden, man versucht ja wirklich, sich immer wieder zu bessern, ne? In Worten, Gedanken und Werken, und das sind Dinge, da sage ich mir, jetzt machst du das nicht mehr, Klaus. Und dann ertappe ich mich wieder. Ich denke, das gibt's doch nicht, das musst du doch irgendwann hinkriegen. Und da wird mir deutlich, einmal mein eigenes Sündersein macht mich barmherziger auch gegenüber anderen. Ich werde nie mehr so hart urteilen, weil ich selber weiß, wie es in mir aussieht. Und zum anderen habe ich auch das erlebt, dass jede Sünde, sei sie groß oder klein in unseren Augen, mich immer wieder zu Gott hintreibt. Und ich merke es immer mehr, dass ich jeden Tag auf die Gnade des Herrn angewiesen bin. Das sage ich nicht nur so, sondern das ist wirklich so. Und das zeigt mir mein Schuldigwerden, meine Sünde, wie sehr ich Christum brauche. Ja, mein Herz und Gewissen an Christum knüpfen, an sein Wort, so wie es Luther gesagt hat. Zweifel und Anfechtungen können also jederzeit über uns kommen. Sie sollen uns zu Christus und seinem Wort treiben. Das ist mit im Ziel auch der Anfechtung. Martin Luther hat einmal so im Blick auf den Papst und seine Zeit damals gesagt, all das wird mir so zur Anfechtung, das wird mir zu einer inneren Not. Und dann sagt er, die haben mich in die Bibel gejagt, dass ich sie fleißig gelesen und damit ihren rechten Verstand erlangt. Die haben mich in die Bibel gejagt, dieser Gedanke gefällt mir so. Also da gab es diese äußeren Anfechtungen für Martin Luther. Und er war ein Mann der Anfechtung. Er war ein Mann der Anfechtung. Und dann sagt, und das hat mich in die Bibel gejagt. Wenn du in Anfechtung gerätst, vielleicht auch über dein eigenes Versagen und deine Schuld, dann möchte dich das in die Bibel jagen. Greif zur Bibel, greif zum Wort Gottes. Fang an und lies die Psalmen. Nichts tut uns dann besser und hilft uns mehr, als zur Bibel zu greifen. Allein die Anfechtung lehrt aufs Wort merken. Wie hat sich denn Jesus bei seiner Versuchung gewehrt? Er hat gesagt, wiederum steht geschrieben. Auch ihm hat es zum Wort getrieben. Ganz kurz ein paar Gedanken, was bedeutet der Zweifel im biblischen Sprachgebrauch? Da gibt es einmal ein griechisches Wort, das bedeutet zögern, ungewiss sein. Dieses Zerrissensein, der Zweifler ist zerrissen. Und wisst ihr, was auch passiert? Der Zweifel will trennen. Und der Zweifel will uns zuerst trennen von Gott. Also wer in einer guten Gottesbeziehung lebt, da will der Teufel immer versuchen, dass er Zweifel säen kann, damit diese Bindung an Gott, diese gute Verbindung getrennt wird. Ne, Zweifel entzweit. Zweifel trennt. Also zweifle ich die Treue meiner Frau an, dann kann das zu einer Trennung führen. Zweifle ich die Treue Gottes an, der meint es vielleicht gar nicht mehr so gut mit mir, dann kann es zur Trennung kommen. Zweifel meint also diese menschliche Gespaltenheit, die Zerrissenheit gegenüber Gottes Zusagen. Da sagt mir Gott wirklich zu, ich bin bei dir alle Tage. Und dann wurschteln wir manchmal so die Tage durch unser Leben und denken, ich muss es doch alles alleine hinkriegen. Und vergessen, dass Jesus bei mir sein will. Also da gibt es viele göttliche Verheißungen, die wir immer wieder annehmen sollen. Der Zweifler geht auf Distanz gegenüber den göttlichen Verheißungen. Lass Gottes Wort immer wieder in deinem Leben gelten. Oder dieses ja, Auseinanderbringen, das steckt mit drin. Eben hin und her gerissen, eine innere Zerrissenheit. Zweifel ist der Zwischenraum zwischen Glaube und Nicht-Glaube. Der Zweifel schwankt immer wieder hin und her. In Matthäus 14, ich will es mal an einem biblischen Beispiel noch deutlich machen. Petrus geht auf dem Wasser zu Jesus und da heißt es, als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Warum hast du gezweifelt? Hier taucht dieses Wort auf. Wie zuversichtlich und glaubensstark klangen die Worte des Petrus, Herr, befiehl mir, zu dir zu kommen. Und dann steigt der Kerl wirklich aus dem Boot aus. Petrus stieg aus dem Boot. Und dann macht er seine ersten unbeholfenen Schritte und merkt, das Ding klappt ja. Als hätte ich sicheren Boden unter den Füßen. Und dann kippt auf einmal sein Vertrauen. Dann ist sein Glaube weg. Petrus traut Jesus nicht zu, dass er ihn auch auf weiterer Strecke dann führen kann übers Wasser. Dann sieht er Wind und Wellen und auf einmal versinkt er. Auf einmal wird der Glaube zum Kleinglauben, zum Misstrauen. Man merkt an dieser Stelle, das ist mir auch noch so wichtig, Glaube gibt es nur in der Gegenwart. Natürlich kann ich sagen, wie ich gestern geglaubt habe und was ich damit erlebt habe, war gestern unser Thema, das kann ich erzählen. Ich kann auch sagen, wie es heute Morgen um meinen Glauben bestellt ist. Aber kannst du sagen, wie dein Glaube morgen aussieht? Ich kann eben Glauben nicht ansparen, wie ein Bankguthaben oder einfrosten und bei Bedarf auftauen. Ich habe Glaube immer nur in der Gegenwart. Glaube bleibt immer verletzlich und deshalb müssen wir immer auf Jesus schauen. Oder noch eine Stelle aus dem Römerbrief, Kapitel 4. Da wird uns Abraham vor Augen gehalten als dieser Mann des Glaubens. Und da heißt es, und er, Abraham, wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war. Und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Es ging um diese Verheißung Gottes, ich mache dich zum großen Volk. Und da denkt der Abraham, Opa, noch mal Vater werden, wird wohl nicht funktionieren. Und dann heißt es, denn er zweifelte nicht an Gottes Verheißungen, sondern stark im Glauben gab er Gott die Ehre. Er ließ sich nicht vom Unglauben, vom Misstrauen überwinden. Biologisch hätte er sagen müssen, das Ding funktioniert nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Er blickt nicht auf seinen eigenen erstorbenen Leib. Er sieht nicht nur seine eigene Unfähigkeit und die seiner Frau. Er sieht nicht allein die Realität, sondern er sieht auf die Verheißung Gottes und sagt, ja, wenn Gott das sagt, dann muss er sehen, wie er das hinkriegt. Er ist im Glauben nicht schwach geworden. Das ist biblischer Glaube. Mag die Realität anders aussehen, ich halte mich an sein Wort und seine Verheißung. Der Zweifel gibt der Gegenwart Recht. Der Glaube gibt der göttlichen Verheißung, der Zukunft und somit seinem Wort Recht. Der Glaube lässt sich also immer wieder vom Wort leiten. Und deshalb ist biblischer Glaube, ich zitiere einmal Hebräer 11, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ein Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich sehe es noch nicht, aber ich habe die Verlässlichkeit seines Wortes. Wir sind überzeugt von Tatsachen, die man nicht sieht. So könnte man diese Stelle auch übersetzen. Das ist biblischer Glaube. Anfechtung ist also nicht ein Zeichen dort, wo wir hineingeraten, dass wir schwachen, falschen oder fehlgeleiteten Glauben hätten. Anfechtung ist im Grunde ein Hinweis, dass ich noch auf dem Weg des Glaubens bin. Sonst müsste mein Glaube nämlich nicht angefochten sein. Also immer ein Zeichen, dass bei mir noch Glaube vorhanden ist. Jesus schenkt uns zweifelüberwindenden und glaubensstärkende Gemeinschaft mit anderen Christen. Das ist mir an dieser Stelle auch nochmal deutlich. Petrus macht diesen Alleingang auf dem See Genezareth. Herr, wenn du es bist, ich steige gerne aus, sprich ein Wort, ich komme. Und dann merkt er aber, alleine geht das gar nicht. Und dann greift Jesus zu. Und wo geht denn Jesus mit Petrus dann hin? Bringt er ihn ans andere Ufer und sagt, wir gehen den anderen mal voraus, die sollen mal später nachrudern. Nein, er geht mit Petrus ins Boot. Und das Boot, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Bitte mach nicht den Fehler und meine, du könntest dein Christsein, dein Glaubensleben privat leben. Du wirst ganz schnell untergehen. Und deshalb ist es gut, wenn wir immer wieder den Bezug zur Gemeinde haben. Eine Idealgemeinde finden wir nicht, das ist mir klar. Und ich bin felsenfest überzeugt, ihr habt auch nicht Frauenheit, das behaupte ich einfach mal so, weil es das nicht gibt. Aber es gibt die Gemeinde, die sich auch immer wieder vor ihrem Herrn reinigt, in Buße geht. Und das ist der Ort, wo Christen zusammenkommen. So hat es Jesus gewollt. Jesus hat in der Gemeinde einen Platz geschaffen, wo die sein können, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und da wünsche ich euch einfach, dass ihr auch hier zusammenbleibt in Frauenhain, als Brüder und Schwestern, mit allen Unterschiedlichkeiten, die uns ausmachen. Aber wir brauchen es. Jesus bringt Petrus zurück zur Gemeinde, weil wir die glaubensstärkende Gemeinschaft mit anderen Christen brauchen. Wie war es denn bei Thomas nach Ostern? Er war nicht dabei, als Jesus kommt. Also hat er das Entscheidende verpasst. Wie viele Christen verpassen oft Entscheidendes, weil sie nicht mehr die Gemeinschaft der Glaubenden suchen? Und deshalb sind wir darauf angewiesen, auf unsere Brüder und Schwestern. Die Gemeinde ist wichtig für unseren Glauben. Aber am allerwichtigsten, denke ich, ist dieses Hängen am Wort Gottes, dass ich mich nicht von Gott und seinem Wort abbringen lasse. Und auch das darf ich am Schluss noch auch dieser Bibeltage, die wir miteinander haben konnten, hier in Frauenhain sagen. Bleibt als Christen, als Gläubige und als Brüder und Schwestern verbunden mit dem Wort Gottes. Denn das ist das Band, was uns dann hält. Aber bleibt es bitte in Liebe. Warum? Weil der Buchstabe allein tötet. Der Geist macht lebendig. Es geht nicht um sture Rechtgläubigkeit. Es geht nicht um das buchstabengetreue Erfüllen, sondern es geht um die Liebe, die das Band ist, mit dem alle Gläubigen zusammengehalten werden. Und das wünsche ich euch einfach, dass ihr auch in Zeiten der Anfechtung und der Not, und das können auch manchmal die Mitchristen mir werden zur Anfechtung, zur inneren Not, dass ihr aneinander festhaltet und dass ihr gemeinsam am Wort Gottes festhaltet, in einer ganz tiefen Treue und Liebe zu Jesus. Amen. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen Danke sagen, dass es auch Gemeinde gibt. Wir erleben es an diesem Morgen auch hier in dieser Kirche, in diesem Gotteshaus. Und wir erleben es darüber hinaus an vielen Orten. Du hast Menschen zusammengerufen, herausgerufen aus dieser Welt und in deine Gemeinde gestellt. Ach, und manchmal sind wir auch so ein merkwürdiger Haufen, der dort zusammenkommt. Man kann es oft nicht anders sagen. Das sind so die großen Unterschiede, wo wir manchmal schwer miteinander klarkommen. Hilf uns, dass wir über all die Unterschiede hinweg gemeinsam an dir festhalten. Dass wir uns auch korrigieren lassen durch dein Wort. Und dass wir dann lernen, dir wieder neu zu vertrauen. Schenk, unterhalte uns ein frohes Glaubensleben und eine frohe, segnende Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, mit unseren Brüdern und Schwestern. So darf ich dich auch bitten für alle Glaubensgeschwister hier in Frauenhain. Segne ihr Zusammensein als Gemeinde und Gemeinschaft. Segne sie auf dem Weg, wenn sie mit dir unterwegs sind. Und bring du uns alle an dein großes Ziel. Amen.